In der heutigen Folge.
Das sollte man vor allem, das ist zu omnipräsent formuliert als Veranstalter, kann ja auch sein, dass man da eingeladen ist. Ich kann nur sagen, wie wir es regeln, bei uns ist ein Mitarbeiter von uns am Gelände und der ist auch, wie sagt man so schön, geschäftsfähig zu halten. Und der ist einfach dafür zuständig, A, den Dienstleistern vorneweg dem Sicherheitsdienst den Rücken zu stärken. Der soll gucken, dass nichts ausufert oder soll auch den Kunden gegenüber ansprechbar sein. Wobei wir das sogar so machen, dass wir das vorher schriftlich mitteilen, um einfach keine Missverständnisse zu haben.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Wunderschönen guten Tag, hallo. Wir sind heute wieder bei Folge Nummer 9.
Exakt.
Das ist quasi unser vorletzter Auftritt für diese erste Staffel, bevor wir dann nach einer kurzen Evaluation in die zweite Staffel einsteigen. Martin, was haben wir uns denn für heute so auf den Tisch gelegt?
Für heute geht es, wie könnte es anders sein, endlich mal um das Thema Waffen. Des Weiteren, wenn man mit den Waffen durch ist, wird gefeiert. Im zweiten Teil wollen wir dann noch ein bisschen über Standpartys reden.
Ich würde sagen, die Zusammenfassung ist dann Waffen auf Standpartys.
Das ist die hohe Kunst.
Das ist die hohe Kunst.
Wo kann ich...
Das machen dann andere. Das müssen andere für uns regeln.
Wo kann ich auf einer Standparty meine Waffe zielbringend postieren? Sagen wir es postieren.
Postieren, das ist... postulieren. Wann hatten wir denn das letzte Mal zu dem Thema Kontakt, Martin?
wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich war das eine hitzige Diskussion im Rahmen einer Verbrauchermesse, ob der Mandalorianer nun seinen Blaster abgeben muss oder nicht.
Stimmt, da war was. Wobei, war das ein Mandadingsbums, Mandarinenmensch?
Mandalorianer. Oder? Da, ist schwierig.
Lässt Disney dich das überhaupt so frei sagen?
Das, sagen wir es mal so. Der junge Herr, der auf der Verbrauchermesse unterwegs war, trug die Kluft des Mandalore, The Will and the Way.
Aber ich bin jetzt dahingehend irritiert, weil zumindest in dem, was wir damals geschrieben hatten, waren doch auch diese weißen Stormtroopers da noch relevant, oder?
Ja, um die ging es eigentlich noch viel mehr. Ah, weil
bei dir ist einfach der eine hängen geblieben.
Genau, wir sollten vielleicht mal am Anfang beginnen. Die Frage war nämlich die, ob Leute, die eigentlich zur Szenerie beigetragen haben, die im Bereich für Spielspaß und Freude verkleidet erschienen sind, als verschiedenste Star Wars-Charaktere oder auch andere Charaktere aus verschiedensten Filmen. Die sind dort verkleidet erschienen und zu den Verkleidungen, bei Star Wars steckt es schon fast im Namen, gehörten natürlich auch entsprechende Replikas der dort verwendeten Waffen. Und die Frage war jetzt, ist es möglich, so eine Waffe mit auf die Veranstaltung zu bringen, ja oder nein? Als bekennender Star Wars-Fan musste ich natürlich argumentieren, dass das sehr wohl möglich sein muss. Aber die Überlegung dahinter ist natürlich nicht ohne. Schauen wir mal ins Gesetz hinein. Da haben wir den 42a Waffengesetz. In dem steht, es ist verboten, Anscheinwaffen, Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1, die haben uns nicht zu interessieren, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge oder feststehende Messer mit Klingenlänge von 12 cm zu führen. Wenn ich jetzt also auch im Bereich einer Veranstaltung, ohne dass diese Waffe logischerweise irgendwie funktionsfähig wäre, etwas bei mir führe, das den Tatbestand einer Anscheinswaffe erfüllt, dann darf ich das eigentlich so in dieser Form nicht zulassen. 42a Waffengesetz, eine Bundesnorm, gilt also in ganz Deutschland. Wird später interessant, wenn es um länderspezifische Regelungen geht. Aber das Waffengesetz eben eine in ganz Deutschland geltende Norm. Und selbst bei Vergnügungsveranstaltungen darf ich entsprechend keine Waffe, keine Anscheinswaffe führen. Außer, und jetzt schauen wir mal ganz unten ins Gesetz, Absatz 3, ein berechtigtes Interesse liegt vor. Wobei dieses berechtigte Interesse sich eigentlich nur auf Hieb- und Stoßwaffen und Messer bezieht. Wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder allgemein anerkanntem Zweck dient. Da haben wir natürlich ein paar wunderbar schön offene Begriffslichkeiten,
das ist,
wo man fantastisch sich fragen kann, wo passt jetzt da die schwere Blasterpistole rein?
Das freut mich erstmal, dass du als Rechtsanwalt, der sonst relativ wenig mit dem Waffenrecht zu tun hast, sofort auf diese Gummiparagraphen stößt. Das ist nämlich genau das Thema in diesem Waffengesetz. Man muss ja auch da kurz herholen, wo kommt es her? Und das Waffengesetz ist tatsächlich eines der ältesten, das wir haben, kommt tatsächlich noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Warum ist das so? Viele wissen nicht, dass bis in die frühen 70er Jahre in Deutschland es kein Waffengesetz gab. Das heißt, es war nicht reglementiert. Also man konnte Waffen frei kaufen. Das heißt, die berühmte Walter PPK hatte da jeder so in seinem Schubfach. Und es war nicht reguliert, die konnte man mit sich führen, tragen und so weiter. Man hat halt gebeten, nicht grundlos aufeinander zu schießen, aber ansonsten war das nah am Wilden Westen. Und was, Martin, in deine Richtung gefragt, was fällt dir frühe 70er Jahre und Bundesrepublik Deutschland ein?
Na, da denke ich doch mal an den deutschen Herbst und entsprechende Terroranschläge,
korrekt,
die damals stattgefunden haben.
Korrekt. Dann kam die RAF um die Ecke und hat hier wilde Dinge getan und hat sich unter anderem eben an dem frei zugänglichen Waffenmarkt bedient. Und daraufhin hat der Gesetzgeber gesagt, wir brauchen da jetzt schnell und effizient was. Dann nehmen wir doch ein althergebrachtes und tauschen halt ab und zu Deutsches Reich mit BRD aus und haben dann ein funktionales Waffenrecht. Und seitdem ist dieses Waffenrecht immer nur evaluiert bzw. ergänzt worden, aber nie neu geschrieben worden. Das heißt, es wurde immer reaktiv, meist im Zusammenhang mit eher unschönen Ereignissen der Zeitgeschichte, Amokläufe an Schulen, sonstiges, selektiv in Punkten eingegriffen.
Erinnere ich mich.
Genau. Und da wurde immer selektiv eingegriffen. Der Ausnahme, die Gummiausnahme, die du gerade erwähnt hast, entstammt tatsächlich einer Sendung im Bayerischen Rundfunk, Jetzt red i, wo die Brauchtumsschützen, die Bayerischen, dem damaligen bayerischen Innenminister Günter Beckstein an den Kopf geworfen haben, dass er die Brauchtumspflege zerstört mit dem Führverbot, das damals frisch eingeführt worden ist, weil der geneigte Gebirgsschütze mit seinem K98-Karabiner über der Schulter jetzt nicht mehr rumlaufen durfte. Deswegen wurde die Brauchtumspflege da reingenommen. Hat damals Bayern in der Innenministerkonferenz so durchgesetzt, weil außerhalb von Bayern gibt es ja keine Gebirgsschützen. Aber seitdem darf man quasi auch der geneigte Nordseefischer, mit, wenn er es möchte, zur Brauchtumspflege eine Anscheinswaffe zum Beispiel führen.
So. Wir müssen gar nicht bis an die Nordsee gehen. Der wohl bekannteste Fall in der Richtung ist aus dem Jahr 2017, dass nämlich Köln. Ein Mitglied der Aachen war es. Ich habe vorhin noch nachgeschaut.
Ich habe mir nur Karneval und Klamauk als Franke gemerkt, aber es war tatsächlich eine Karnevalsgarde, die da massiv entwaffnet wurde.
Jawohl.
Können wir gleich den Bogen nochmal hinspannen?
Ich erspare uns allen zu versuchen auszusprechen, wie diese Garde heißt. Auf jeden Fall war es ein junges Mitglied, ein Gardeoffizier, der durch die Innenstadt Aachens gehastet ist mit seinem Kostüm und eben seinem einer britischen Muskete nachempfundenen Gewehr. Da ist er einer Gruppe von drei Polizisten in die Hände gerannt, die gleich zu ihm gesagt haben, junger Mann, die Waffe bleibt hier.
Und die haben gesagt, endlich was wir ordentlich abarbeiten können. Nein, um Gottes Willen. Aber die haben ja auch nur ihre Pflicht gemacht und die müssen ja auch nur umsetzen, was Gesetzgeber irgendwo reinschreiben. Aber gehen wir doch mal kurz konkret zu dem Thema Anscheinswaffen, weil bevor wir jetzt vom Hundertste ins Tausendste kommen und das Waffengesetz gibt das leider her, weil es ist nun mal ein sehr kompliziert geschriebenes Gesetz, darauf wollte ich vorhin hinaus. Man hat immer nachträglich irgendwas reingeschrieben, was man aus politischen Gründen ergänzen wollte. Deswegen hat es auch unglaublich viele also Suffix-Paragraphen. Deswegen tauchen da immer ganz oft A oder B auf, weil man das irgendwo dazwischen geklemmt hat, ohne das ganze Gesetz nochmal anzulangen. Deswegen heißt es ja zum Beispiel 42a, der Paragraph. Aber was ist eine Anscheinswaffe? Und da wird es eben schon mal speziell. Anscheinswaffen sind nämlich Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterscheinungsbild den Anschein von Feuerwaffen hervorrufen, obwohl zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden. Was heißt das? Das klingt jetzt hochdramatisch. Das heißt einfach, ein Luftgewehr ist ja frei verkäuflich und keine scharfe Waffe. Aber es werden keine heißen Gase, sondern nur Druckluft, komprimierte Luft benutzt. Luftdruck, das heißt, sie ist frei erwerblich, aber fällt unter das Anscheinsparagraphen. Thema, dass man im Luftgewehr eben nicht im öffentlichen Raum führen darf. Spannender wird es, wenn man sagt, Nachbildung von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen oder unbrauchbar gemachte Schusswaffen. Und da wird es jetzt spannend. Die Muskete ist klipp und klar einer Schusswaffe nachempfunden. Damit ist es leider eine Anscheinswaffe. Spannend wird es, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer diese Geräte kennt. Es gibt sogenannte Tierabwehrgeräte. Die schauen eigentlich für den geneigten Laien aus wie eine Pistole. Die sind aber vom Waffengesetz nicht berücksichtigt, weil sie keiner echten Waffe nachempfunden sind. Und weil sie konstruktiv für einen Fachmann optisch nicht die wesentlichen Bestandteile einer Schusswaffe beinhalten. Also ist das Ding zum Beispiel frei führbar. Was? Wenn man es im Holster trägt, schaut es aus wie eine Pistole. Ist aber ein
was tut das dann eigentlich?
Das schießt
wenn
Pfeffer.
Es nicht
das schießt
funktioniert.
Pfeffer. Das schießt Pfeffer.
Das schießt Pfeffer.
Aber
wie bei Räuber Hotzenklotz.
Wie bei Räuber Hotzenklotz, nur nicht mit einem Luftsack. Der Gag an der Sache ist, das ist unbeabsichtigt ums Waffengesetz rumgeschrieben, weil beim Waffengesetz braucht man, wird dann endlos kompliziert, aber man braucht eine Kartusche, patronierte Munition, man braucht einen Treibsatz, Zündsatz, man braucht einen Lauf. Und die haben einfach die Kartusche und Lauf in eine Packung gepackt und das wird komplett ausgetauscht. Also wenn man die 2-Schuss oder 4-Schuss, die dieses Ding hat, nimmt man das ganze Oberteil ab und deswegen ist es vom Gesetz nicht erfasst. Wenn wir jetzt zu deinem Manda Dingsbums zurückkehren, der hat, glaube ich, übrigens so ein Nashorn-ähnliches Wappen auf der Schulter, habe ich bei meiner Recherche festgestellt. Da wird es jetzt spannend, weil wir haben ja gerade gelesen, es muss quasi eine Nachbildung von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen aufweisen. Und jetzt wird es eben spannend. Da hat damals bei diesem geschaffenen Universum von Star Wars gab es ja verschiedenste Wege, wie Sachen produziert worden sind. Und es gibt eben bei diesen Blastern welche, die sind rein der Fantasie eines Bühnenbildners oder was auch immer entstanden. Das sind reine Fantasiegeräte. Streng genommen fallen die quasi überhaupt nicht runter. Es gibt aber auch welche, und der gute Harrison Ford in seiner Rolle als, Martin, du als Insider, Harrison Ford war?
Han Solo. Der Schmuggler der Herzen.
Jawohl. Der zum Beispiel hat die Fantasie da nicht mehr ausgereicht, eine C-96-Pistole, die da eine Offizierspistole oder Offizierswaffe des Ersten Weltkriegs darstellt. Mit einem, witzigerweise auch mit einem Zielfernrohr aus dem Ersten Weltkrieg als Pistole in die Hand gedrückt. Das heißt, das ist eine Nachbildung, wenn die originalgetreu so im Holster steht, auch wenn die nur aus Plastik besteht. Und dann ist es eine Anscheinswaffe. Also willkommen in der Idiotie und dem Wirrwarr des Waffengesetzes. Nimmt man eine Wasserpistole und sprüht sie schwarz an, ist es trotzdem keine Anscheinswaffe, weil sie ist ja nicht einer echten Waffe nachempfunden. Also so ein Supersoaker oder so. Nimmt man aber eine, die einer echten Waffe nachempfunden ist, dann schon.
Also eine Waffenattrappe quasi, wenn ich die entsprechend habe, dann ist es auch bei den Anscheinswaffen dabei. Ich habe noch grob im Hinterkopf, dass diese ganze Thematik mit den Anscheinswaffen ja der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient, dass man nicht möchte, dass im öffentlichen Verkehrsraum sich Leute entsprechend ängstigen, weil sie denken, hier werden scharfe Waffen geführt, obwohl dies offensichtlich nicht der Fall ist. Da muss es gar nicht mal drauf hinauslaufen, dass jemand entsprechend vorhat, damit eine Bank zu überfallen oder was Vergleichbares, sondern es geht schlichtweg darum, Angst in der Bevölkerung zu vermeiden.
Genau. Das entstammte dieser, ich weiß nicht, die einen kennen es unter Soft Air, Airsoft, keine Ahnung was. Das ist eine Szenerie, die Anfang der 2000er sehr dominant war. Das sind so kleine Plastikhügelchen, wo gewisse Jugendliche oder Erwachsene, mir ist das Thema tatsächlich fremd, also ich kann mich dafür nicht begeistern, aber es toll finden, mit Plastikhügelchen aufeinander zu schießen. Und eine Zeit lang sind dann eben wild gekleidete, in Tarnuniform gekleidete Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und haben halt ihr, was auch immer, Gerät auf dem Rücken gehabt. Und die sind immer echten Waffen nachempfunden und da gab es diverse Polizeieinsätze. Man hat dann natürlich überlegt, wie kann ich aber eben Fasching und Sonstiges ausklappustern. Und deswegen hat man diesen Punkt, es muss einer echten Waffe nachempfunden sein, es muss einer ähneln. Dann wird es endlos kompliziert, weil wenn man wie an Fasching eine rote Markierung vorne hinmalt, ist es wieder nicht so, wenn sie in Größe und Form abweicht, weil man hat dann gesagt, der Clown im Zirkus, was machen wir mit dem, wenn der einen übergroßen Revolver hält? Also das hat sich, da will ich nicht ins Fachliche gehen, aber es geht um Größe, Form, Beschaffenheit. Kommen wir zurück zu deinen Star Wars Kriegern. Jetzt haben wir nämlich noch einen Punkt, du musst gar nicht so weit gehen, sondern wir haben im Waffengesetz noch einen Punkt und der heißt, die Absätze 1 bis 3, also die Regeln, die Verbote, sind nicht anzuwenden auf die Mitwirkenden an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden Vorführungen, wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition geladene Schusswaffen oder Waffen im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 Nummer 2 geführt werden. Klingt schon mal spannend. Mhm. Weil da könnte man jetzt mal sagen, Theatervorführung oder dem gleichgestellt. Was würdest du sagen, Martin?
Ja, sagen wir es mal so. Das Ganze ist ja nicht wirklich eine Aufführung, sondern es ist schmückende Szenerie dazu. Ich persönlich bin ja eher immer auf der Schiene, dass ich sage, ich habe schon Probleme damit, hat jemand wirklich Angst davor? Ich meine, ist es Gesetzeszweck in diesem Fall überhaupt greifbar? Aber spaßeshalber, ich sag mal, wir sind nicht bei den Theateraufführungen.
Du hast unbewusst die Falle umschifft, die ich dir gestellt habe, weil es ist völlig irrelevant, ob wir in der Theatervorführung sind oder nicht. Und auch das darf die durchaus, also das Waffengesetz in sich ist ja geschlossen, aber ich will nur immer wieder darauf hinweisen, wie verrückt dieses Gesetz ist. Es geht um den zweiten Satz in dem, was ich vorgelesen habe. Mitwirkung. Wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition geladene Schusswaffen oder Waffen im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 Nummer 2 geführt werden. Das heißt, du darfst als Theaterdarsteller eine echte Waffe ungeladen führen. Du darfst eine Schreckschusspistole mit einer Kartuschenmunition führen. Du darfst eine echte Waffe mit einer Kartuschenmunition führen, aber du darfst keine Anscheinswaffe führen. Weil es steht explizit drin, okay, wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition geladene Schusswaffen oder Waffen im Sinne des 1 Absatz 2, kann man kurz ausholen, das sind quasi Hieb- und Stoßwaffen. Also du darfst auch einen Säbel als Theaterdarsteller führen, aber du darfst keine Nachbildung einer Waffe führen. Ja, willkommen in den Irrwegen des Waffengesetzes. Aber der Punkt ist schon mal raus. Dann kommen wir mal zum weiteren Ausnahmeparagrafen. Diese allgemeine Brauchtumspflege haben wir besprochen, ist es auch nicht. Mhm. Weil das ist zwar mittlerweile in gewissen Kulturkreisen durchaus Brauchtumspflege, aber es gehört nicht dazu. Allgemein anerkannter Zweck. Was sagt der Jurist dazu?
allgemein anerkannter Zweck ist in meinen Augen etwas, das ich auf wirklich den Bereich beschränkt, wo jeder Bürger, alle Bewohner Deutschlands damit rechnen müssen, dass hier jemand eine Waffe in dieser Form oder in dem Fall eine Anscheinswaffe mit sich führt. Ganz ehrlich, das kann alles und gar nichts sein. Das ist ein so weit gefasstes.
Und diese Antwort ist völlig richtig. Wie gesagt, willkommen im deutschen Waffengesetz. Denn wenn du als Oberbayer deinen Jagdnicker, ja, dein Hirschhornmesser in der Lederhose trägst, wird dich in Oberbayern kein Polizist dieser Welt damit belangen, weil man sagt, das ist Brauchtumspflege. Ist ja klar, der Radi muss ja geschnitten werden. Jetzt geh in der Lederhose mit diesem Jagdnicker aber mal in Hamburg auf den Fischmarkt.
Du musst gar nicht so weit gehen. Geh damit in Erlangen zur Bergkirchweih.
Einverstanden.
Auch da nehmen sie dir das Messer ab.
Korrekt. Also das Thema ist gummimäßig dehnbar. Um dem Ganzen gleich jetzt den Haken dran zu setzen, weil in diesem Gesetz kann man sich endlos verlieren, also wirklich ins Endlose. Man wird immer etwas finden, was man eventuell, und das Wort ist immer eventuell, du wirst niemals was finden, wo du sagen kannst, ja, das passt. Im Endeffekt ist der Ausweg hier, dass du sagst, die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1 zulassen. Absatz 1 ist, was du vorhin vorgelesen hast, Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen. Die zuständige Behörde kann bla 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 zulassen, wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzt. Würde ich sagen, das ist ja der Mandalorian. Also der kann ja mit Waffen umgehen. Ja, sonst wäre es ja nicht der Mandalorian. Ist es in dieser ganzen Story nicht so, dass bei denen Waffen zur Religion gehören? Habe ich mal in irgendeinem...
Exakt.
Okay. Also würde ich sagen, der Mandalorian hat eine Zuverlässigkeit und Eignung. Der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen nicht verzichten kann. Würde ich sagen, kriegen wir auch hin. Also man kann ja sagen, was ist denn bitte der Stormtrooper oder der Mandalorian ohne eine Anscheinswaffe?
Genau.
Und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist. Ja.
Auch da
sind wir bei dem, was du gesagt hast. Das Gesamterscheinungsbild führt vermutlich dazu, dass niemand jetzt mit dem großen vaterländischen Angriffskrieg rechnet, wenn eine 12er Formation Stormtroopers zum imperialen Marsch an einem vorbeizieht.
Exakt. Oder eben andere in Charakter befindliche Figuren, die entsprechend ihre Blaster bei sich tragen.
Korrekt.
Ich bin da nur am Weiterdenken, weil wir ja da im Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen sind. Es sind ja, wie wir haben, explizit die Messen, Ausstellungen und Märkte so weit ja benannt.
Korrekt.
Wie sieht es denn dann aus mit Märkten und Messen, wo Waffen, und die Definition ist ja weit, wir wissen ja, das umfasst auch Messer, das umfasst auch Hieb- und Stichwaffen. Wie sieht es da aus in solchen Bereichen, wo die Waffen zum Thema gehören? Es muss keine reine Waffenmesse sein, es kann eine Jagdmesse sein, es kann eine Fischereimesse sein, wo ich eben auch entsprechende Messer und oder gegebenenfalls sogar Schusswaffen benötige. Bei der Jagd, bei der Fischerei weniger. Müssten große Fische sein.
Richtig. Da gab es früher tatsächlich nur den Weg über eine Ausnahmegenehmigung von der örtlich und fachlich zuständigen Behörde, in der Regel das Ordnungsamt. Nachdem das tatsächlich aber jetzt immer öfter passiert ist, hat man in der letzten Novellierung auch hier einen Passus eingebaut. Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, bla 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 bla. Letzter Punkt, deswegen der letzte, weil der wurde dort eingeführt, auf das gewerbliche Ausstellen der in Absatz 1 genannten Waffen auf Messen und Ausstellungen.
Ah.
Aber Es ist schön, wenn ich immer jetzt mal bei einer Folge der bin, der immer aber sagt. Da steht das gewerbliche Ausstellen.
Exakt, darüber bin ich auch gerade gestolpert.
Genau.
Also ich darf, wenn ich am Stand mir ein schönes Messer kaufe, dann darf ich das eigentlich nicht mit mir durch die Messehalle führen.
Ja, da gibt es wieder die Möglichkeit, das Führen zu umgehen, weil Führen wird in der allgemeinen Rechtsprechung, das ist nicht definiert, aber in der allgemeinen Rechtsprechung definiert, wenn man den Gegenstand binnen 3 Handgriffen zur bestimmungsgemäßen Anwendung bringt. Ja? Das heißt,
also in einem geschlossenen Behälter, wenn ich es bei mir habe, ist es okay.
Korrekt. Also es gibt da gibt es Händler, die definieren, ich gebe eine Tüte und mache einen Knoten oben rein. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also wenn das so eine wirklich starke, feste, da gibt es für Waffen tatsächlich sehr, sehr feste Tüten, damit die auch nicht durchkrachen, wenn man sie trägt. Die kriegt man jetzt so ohne weiteres aufgerissen. Ja? Oder manche machen das in so Geldtransporttüten von hier, so von diesen Geldtransportunternehmen, die sind auch sehr fest. Also so die durchschnittliche, ich sag mal, Obsttüte, wo schon die Gurke einmal oben durchfällt, das würde ich da jetzt nicht nehmen. Aber das wird ein bisschen dünn, weil, ja, ist schwierig. Es gibt da wirklich dauerhafte Diskussionen, weil ein Rucksack, ich sag mal, ein nicht verschlossener Rucksack, den ich auf dem Rücken trage, rechne mal gedanklich kurz die Schritte durch, bis du bei einem Messer bist, das da hinten drin liegt. Trotzdem wird es regelmäßig auch an Bahnhöfen abgenommen. Deswegen machen viele Veranstalter von solchen Messen das im Endeffekt so, dass sie sagen, du darfst es zwar am Stand erwerben, kriegst es dann aber außerhalb des Veranstaltungsgebiets an einer Ausgabestelle ausgehändigt. Das ist eine charmante Lösung. Auch hier die von mir nur zu empfehlende ist, dass man dann aber auch sich vielleicht eine Ausnahmegenehmigung erwirbt, dass eine erworbene Waffe, solange sie nicht direkt zugriffsbereit ist, quasi transportiert werden darf. Aber Behörden sind ja da immer, da steht ja dann immer mit diversen Auflagen. In der Regel steht dann der direkte Weg zum Ausgang, ist natürlich auch doof. Wenn du da jetzt, sage ich mal, was gekauft hast und willst noch ein bisschen durch die Hallen schlendern, deswegen muss man das tatsächlich im Auge behalten. Aber, wie gesagt, wäre den Anfängen, wichtiger Punkt, das Ausstellen ist zulässig. Das Handeln und Verkaufen nicht, das ist wiederum genehmigungspflichtig auf diesen Veranstaltungen.
Das ist klar, das ist genauso wie außerhalb von Messen und Ausstellungen. Auch da benötige ich entsprechende gewerberechtliche Konzessionen, um mit Waffen handeln zu dürfen.
Also wir sehen ein ganz spannendes Thema und vielleicht hat der ein oder andere jetzt mal mitgenommen, dass wenn die Generationen von Bundesinnenministern sich vor die Mikros stellen und eine Novellierung oder eine erneute, also es ist einfach extrem kompliziert, dieses Waffengesetz in Deutschland. Es ist wirklich eine ganz, ganz komplizierte, ja, eine, ich will jetzt nicht das Wort Schmähschrift verwenden, das wäre jetzt doch despektierlich, aber ein sehr kompliziert, fragiler Aufbau von nachträglich ergänzten, hinzugefügten und novellierten Punkten. Das ist einfach sehr, sehr kompliziert und nicht in allen Punkten logisch erscheint.
Da tatsächlich wäre dann ja eine Novellierung des Ganzen, ein neues Waffenrecht, fast der richtige Weg.
Da gibt es tatsächlich.
Ist noch eine Sache ist mir noch eingefallen. Das ist tatsächlich ein Fall, den ich vor Ewigkeiten einmal hatte. Deswegen vielleicht auch für die Zuhörenden interessant, weil wenn man sich von einer Messe, die man besucht, mal ein Souvenir mitnehmen möchte, ich verfüge jetzt selber nicht über die Erlaubnis, Waffen zu führen, aber ich denke mir, Mensch, das, was da liegt, ein Teil einer Waffe, das dürfte doch ganz nett sein, das kann ich soweit mitnehmen. Das Problem ist, auch mit den Waffenteilen kann ich echte Probleme bekommen. Im konkreten Fall ging es um das Griffstück einer Maschinenpistole, einer Uzi.
Uiuiui.
Und naja, an sich, das Ding kannst du nehmen und jemand anderen an den Kopf werfen. Das ist das Gefährlichste daran. Aber es ist Teil einer Kriegswaffe.
Entweder Kriegswaffe und oder verbotenen Waffe müsste man definieren. Tatsächlich bis vor kurzem war das reine Griffstück leer. noch problemlos, nur wenn es die Abzugsgruppe enthalten hat. Mittlerweile ist allein das Teil an sich schon ein wesentlicher Bestandteil und deswegen tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man darauf achten muss. Aber
genau.
Verzeih, wenn ich dir jetzt da reingrätsche, ich dachte nämlich, du nimmst einen viel offensichtlicheren Punkt. Was ist denn mit dem Teppichmesser, einem Cuttermesser, das als Werbegeschenk auf einer Messe verteilt wird?
Oder dass jeder Messebauer mit sich führt?
Das ist was anderes tatsächlich, weil das ist ja die Berufsausübung. Ein Teppichverleger braucht ein Teppichmesser. Ein Messebauer, der einen Teppich verlegt, braucht ein Teppichmesser. Ist die Berufsausübung. Da sind wir mal sauber drin. Jetzt kann man drüber reden, ob der Veranstalter ein Teppichmesser dabei haben muss oder sein Messer in der Tasche haben muss. Da ist man wieder in der Grauzone. Beim Besucher wird es eng. Aber was ist mit dem Teppichmesser, das als Werbegeschenk mitgegeben wird?
Okay, also. Keine feststehende Klinge, aber Einhandbetrieb.
Mist. Richtig, mit einer Hand in einer Bewegung nach vorne zu bewegen. Nicht mit zwei Händen. Warum? Für die Zuhörer. Das sagt Martin deswegen, weil Messer, für die man generell beide Hände braucht, um sie zu öffnen, fallen nicht runter.
Verbotener Gegenstand ist nur das Einhandmesser.
Nein. Verwechsel nicht die Begrifflichkeiten. Verbotener Gegenstand ist noch was ganz anderes. Ja. Wir reden vom Führverbot. Verbotener Gegenstand ist generell verboten. Egal ob daheim, auf der Messe, wo auch immer. Der ist einfach per se böse und allein der Besitz ist strafbar.
Das ist klar. Ein Einhandmesser darf ich nicht führen. Auch da, das weiß ich noch, es gibt eine Ausnahme. Wenn ich nämlich zur juristisch definierten Gruppe der Einarmer gehöre.
Korrekt. Oder wenn es Rettungsmesser sind und so
weiter. Wenn ich darauf angewiesen bin.
Aber gehen wir mal nochmal viel, viel einfacher zurück. Also nehmen wir jetzt mal an, du bist kein einarmiger Messebauer, der Teppich verlegt. Paragraph 1.
Sondern ich bin der zweiarmige Besucher, dem...
Mit juristisch geschulten Hintergrund. Podcast-Sprecher. So. Paragraph 1 des Deutschen...
Ich kann mich identifizieren.
Freut mich, dass du dich abgeholt fühlst. Paragraph 1 des Waffengesetzes. Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Waffen sind Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände, da ist dein Griffstück wieder, tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen. Sind wir da mit dem Teppichmesser?
Bestimmungsgemäß sind sie dazu nicht einzusetzen.
Wunderbar, korrekt, weil bestimmungsgemäß würde das jetzt zum Beispiel auch nicht auf ein Schweizer Taschenmesser gelten. Das wären jetzt konkret bestimmungsgemäß Kampfmesser, Kampfdolche, Bajonette, Schwerter, Säbel, Degen, also von Bestimmung her dazu gemacht, um jemand anderen kaputt zu machen. Aber da gibt es noch einen B. Gegenstände, die ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit, Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen und in diesem Gesetz genannt sind. Und da kommen wir dann später zu dem Thema eines Messers, das man einhändig nach vorne bewegen kann. Also tatsächlich eine Sache, über die man sich unterhalten muss. Zum Schluss wird es natürlich so laufen, dass das alte Thema, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn man nicht, wobei für alle als Tipp, solche Giveaways sind immer schwierig, weil wir haben nun mal auch Messebesucher, die mit dem Flugzeug danach heimfliegen und es dann im Handgepäck finden. Aber sie hören hoffentlich alle mal raus, das ist ein völlig wirres und skurriles Konstrukt. Und wann immer sie auf ihrer Veranstaltung etwas haben, lohnt es da ganz genau nachzulesen, weil das wirklich ein sehr verrücktes Konstrukt ist.
Also Mandalorianer darf man haben.
Darf man haben, empfiehlt sich aber tatsächlich, dass man da von der örtlich und sachlich, fachlich zuständigen Behörde sich per se eine Ausnahme geben lässt. Das wird was vermutlich in dem Zusammenhang auch problemlos funktionieren. Wobei ich anmerken darf, dass ich in einer bayerischen Stadt mal entwaffnete Römer hatte. Also ich hatte tatsächlich mal eine Römergruppe, die mussten ihre Speere, Pilums und Gladien vor der Tür lassen, weil die Behörde das als eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung sah.
Okay.
Also sag niemals nie, aber in der Regel wird man...
Es gibt da doch auch Gruppen, die Tage und Wochen lang wie römische Legionäre durchs Land ziehen.
Richtig, gibt es sowohl wissenschaftlich, Ausrüstung. Also es gibt da einige Universitäten, die das machen. Aber es gibt auch tatsächlich im Bereich der Hobby- und Darstellungsgruppen die sogenannten Reenactors. Die stellen entsprechend verschiedene Epochen dar und da gibt es auch welche aus der römischen Zeit.
Vollkommen richtig. Und die werden dann an der Stadtgrenze Freimann oder wo auch immer entwaffnet.
Wird übrigens witzigerweise in die Känguru-Chroniken, ich weiß nicht, welche Verfilmung es ist von den Känguru-Chroniken, aber dargestellt, wo sie durch den Wald irren und plötzlich lateinische Sprüche hören und von Römern umzingelt werden. Bis sich herausstellt, dass das ein Lateinlehrer mit seiner Schulklasse ist. Aber gut, nun genug von dem Thema. Man hat rausgehört, um das zusammenzufassen, ein ganz schwieriges und kompliziertes Thema. Und da sollte man einfach per se schauen, wenn sowas ist, man hat einen Jagdbereich auf einer Sportmesse, Outdoormesse, man möchte eine fachliche Jagdfischereiveranstaltung machen, sollte man sich einfach mit diesem Thema genauer beschäftigen.
Oder eben Sonderausstellungen im historischen Kontext, bei dem gewandete Personen mit entsprechenden Waffen, Insignien dabei sein könnten. Auch da sollte man abklären im Vorfeld die Dorinders.
Und aufgemerkt, es gibt auch ganz abseits des Veranstaltungs-, des öffentlichen Veranstaltungsgeschehens ein Thema. Wenn man zum Beispiel tatsächlich beabsichtigt, seine Tageseinnahmen von einem Geldtransporter abholen zu lassen. Klingt witzig, ist aber so. Auch die dürfen auf öffentlichen Veranstaltungen nämlich den zur Abschreckung mitgeführten Revolver nicht führen.
Okay. Sondern den Knüppel.
Nicht mal den, das wäre eine Hieb- und Stoßwaffe.
Auch das ist mein Spazierstock.
Spazierstock, ja, der ist wieder raus aus der Nummer. Und auch hier sehen wir wieder, wie verrückt dieses Gesetz ist.
Alles klar. Apropos verrückt. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Haben wir in dem Kontext tatsächlich ein paar Fragen gehabt, die an uns herangetragen wurden? Standpartys. Also die Messe ist vorbei. Alle sind eigentlich durch. Insbesondere die, die für Sicherheit und Ordnung sorgen sollen. Aber denen wird jetzt die frohe Kunde überbracht. Liebe Leute, wir hätten da in Halle 4 noch eine Standparty. 200 Leute sind angemeldet. Die stürmen jetzt da gerade Stand 1B17. Passt mal auf.
Schwieriges Kapitel.
Das Ganze ist...
Ja, schwieriges Kapitel. Standpartys ist ja so eine Geschichte voller Widersprüche. Also die einen sagen, das geht nicht ohne. Das ist die Messe machen wir überhaupt nur wegen den Network-Abenden. Die anderen sagen, irgendwie machen wir Messe und müssen dafür auch sorgen. Also da würde ich immer sagen, als Grundsatz, da gibt es einen Grundsatz im Ordnungsrecht. Das heißt, immer die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die des anderen eingeschränkt wird. Da muss man immer ein bisschen drauf gucken. Also so wie du es geschildert hast, sollte es ja sowieso nicht funktionieren, dass es überraschend auftaucht. Aber erzähl mal dein Beispiel weiter.
Das steht nicht nur im Übrigen, ich muss mal wieder meine Allgemeinbildung rauskramen, im Ordnungsrecht drin. Das hast du sogar in unserer Verfassung. Dass eins der wesentlichsten Grundrechte, Artikel 2, Absatz 1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Also, solange ich nicht in die Rechte anderer eingreife, solange darf ich mich auch selber frei entfalten.
Aber da haben wir ja einen Blumenstrauß von Rechten, in die ich eingreife, wenn ich als Aussteller tatsächlich eine Standparty machen möchte. Also da wäre ja schon mal das Hausrecht des Veranstalters, wenn ich ihm nicht Bescheid sage, dass das anzuerkennende Recht auf geregelten Betrieb des Messestandes von Nachbarständen, da ist die gebührende...
Jetzt nehmen wir mal an, es ist eine Gastveranstaltung, da habe ich das Hausrecht des Veranstalters, klar, das ist der Gastveranstalter, der hat das Hausrecht.
Und ich habe einen Mietvertrag,
oft genug schon erwähnt. Ich habe dann aber auch noch den entsprechenden Betreiber, der natürlich sein Eigentum in irgendeiner Art und Weise hier schützen möchte und muss.
Also alles zusammengefasst, Standpartys, ich habe mich damit abgefunden, dass sie notwendig sind, in meinem tiefsten Innern. Aber wie tatsächlich und wie ich oder wir beide ja tatsächlich immer wieder erstaunt mitkriegen, dass es Kollegen gibt, die das überhaupt nicht regeln. Also keine Kritik an diesen Kollegen, aber das ist eine mutige Handlung, weil ich sagen muss, da haben wir ja so viele Stolpersteine, so viele juristische Themen. Was ist, wenn dort was passiert? Wer hat die Verkehrssicherungspflicht? Wer ist zuständig? Wer muss die entsprechende Einhaltung von Flucht- und Rettungswegen garantieren? Wie ist nachts dort überhaupt eine Rettungskette abbildbar? Ja? Also man muss das ja mal zu Ende spinnen. Wenn diese Party unangemeldet stattfindet und jetzt nicht unbedingt auf einem extrem lauten Geräuschpegel läuft, sondern nehmen wir jetzt mal an, zugegebenermaßen eine sehr surreale Schilderung einer Standparty, die sitzen alle still zusammen und trinken nur etwas und unterhalten sich. Und das fällt einer Nachtwache nicht auf und die versperrt die Halle. Und dann passiert dort etwas, man ruft die 112, es wird sogar ein Fahrzeug entsendet, aber der kommt gar nicht hin.
Die kommen nicht hinein.
Also das sind ja lauter Themen. Oder woher weiß, wenn eben das nicht organisiert ist, woher weiß der Standbetreiber als Beispiel bei einer nicht geregelten Standparty, wie er einen Rettungswagen zuführt, wenn das irgendwo mitten im Gelände ist. Das Tor vorne ist von mir aus verschlossen. Also da können wir ganz schnell den
Haken
machen. Man muss, also unangemeldet geht eigentlich gar nicht. Und wenn angemeldet, müssten wir uns drüber unterhalten, unter welchen Auflagen.
Das ist auch etwas, auch da für Leute aus der Riege der Veranstalter, sie dürfen da ohne weiteres Auflagen machen. Stichwort wieder Hausrecht. Dürfen und sollen, weil nur wenn das irgendwie geregelt ist, es gibt Veranstaltungen, da laufen an einem Abend mehrere Standpartys. Das muss ja irgendwie geregelt werden, sonst ufert das aus.
Die haben vor allem immer so einen, darf man noch Push- oder Pull-Faktor nennen? Oder ist das politisch momentan ein schwieriges Thema? Also die haben,
naja. Steht auf jeder dritten Tür, also.
Stimmt. Zumindest bei Kaufhäusern, wo du ja noch regelmäßig als Kunde zu uns zugegen bist. Tatsächlich, wenn man Standpartys hat und die zum Beispiel so kaskadenförmig enden, dann kann das ein ganz schöner Selbstläufer werden. Um das plastisch zu schildern, Messegelände haben ja verschiedene geometrische und sonstige Formen, aber sie haben relativ mittig im Gelände eine Standparty, die um 22 Uhr enden soll, mit 200 Personen. Und sie haben im Bereich des Ausgangs einen weiteren Messestand, der eine Party bis 23 Uhr macht, mit 100 gemeldet. Preisfrage, was wird wohl passieren, wenn sie die Party mit den 200 Personen auflösen und die sich Richtung Ausgang bewegen und dann in der Halle plötzlich denken, ganz schöner Rhythmus hier. Mensch, da höre ich doch Gelächter, da schaue ich doch mal hin. Und so wird ganz schnell.
Ich würde denken, die Party mit 100 hat dann auf einmal 300 Gäste.
Sind wir realistisch, sie hat mindestens 180 bis 200 danach, weil ein paar wollen dann doch heim. Aber tatsächlich, das hat eine Dynamik sonst, die man schwer einfangen kann. Und das meint ja dann auch niemand böse, da will ja niemand ein Drama machen, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn man da schon so leicht in Feierstimmung ist und sich gerade Richtung Ausgang bewegt und gerade eh noch überlegt, was man macht, ob man an die Hotelbar geht, in die Stadt geht oder sonstiges, und dann ist da, das ist ja wie die Motte zum Licht, ja, da kann man ja sich fast gar nicht da retten. Das heißt, tatsächlich sollte man, und das ist ein ganz deutlicher Appell oder Hinweis von uns hier in die Hörerschaft, wirklich mal Gedanken machen, wie man diese Veranstaltungen regelt. Ja, dafür gibt es Nachtwachen, sagt der eine oder andere, aber das sind ja Leute, die sollen das Gelände nachts eigentlich bewachen und die sollen nicht solche Dinge regeln. Ja, unabhängig davon, dass es, da spielt ja auch eine ganze Reihe von sonstigen Geschichten noch mit rein. Da kommt ein Catering-Dienstleister, der muss rein. Da kommt eine Band, die fragt, wo sie jetzt ihre Musikinstrumente anliefern können. Und da kommt so viel zusammen. Das würde ich nicht sich selbst überlassen.
Hatten wir kürzlich ja in einer Diskussion Nachtwachen, ja, die oder allgemein die Security, die vor Ort sind und nach den Standpartys schauen, die Frage, ich als Veranstalter oder als Mitarbeiter des Veranstalters, muss ich auch anwesend sein? Muss ich tatsächlich mir die Nacht bis 23 Uhr um die Ohren schlagen? Lassen wir mal arbeitsrechtliche Bestimmungen und alles soweit raus. Sagen wir, ich mache das vollkommen mit den Arbeitsschutzbestimmungen konform, was ja auch sehr viele tun. Aber muss ich wirklich bis 23 Uhr dort sitzen und aufpassen, dass bei dem Ganzen nichts schief läuft? Schnelle und einfache Antwort.
Das hat ja ein bisschen fast schon den Anstandswauwau, wie du schilderst. Das sollte man vor allem, das ist zu omnipräsent formuliert als Veranstalter, kann ja auch sein, dass man da eingeladen ist. Ich kann nur sagen, wie wir es regeln, bei uns ist ein Mitarbeiter von uns am Gelände und der ist auch, wie sagt man so schön, geschäftsfähig zu halten. Und der ist einfach dafür zuständig, A, den Dienstleistern vorneweg dem Sicherheitsdienst den Rücken zu stärken. Der soll gucken, dass nichts ausufert oder soll auch den Kunden gegenüber ansprechbar sein. Wobei wir das sogar so machen, dass wir das vorher schriftlich mitteilen, um einfach keine Missverständnisse zu haben.
Und sollte eigentlich auch gesetzlich da sein, denn entweder Betreiber oder Veranstalter haben während Betrieb des Geländes entsprechend vor Ort zu sein. Dass, wenn der Veranstalter diese Verpflichtung übernommen hat, dann hat er auch da zu sein.
Das ist auch ein Thema. Oft fragt man sich ja, warum macht der oder die das jetzt so, wie er es macht? Also ich bin jetzt ja wirklich schon echt lange in diesem Geschäft mit tätig. Und das ist ja so von der Hand gar nicht zu weisen. Wir hatten schon mal einen Regressanspruch. Ist natürlich dann irgendwann auch im Sande verlaufen, aber es war erstmal ganz schön viel Papier, das man schwarz machen musste, bis da entsprechend mal was geklärt war. Weil der Aussteller argumentiert hat, man hat ihm ja nicht mitgeteilt, dass wir irgendwann das Licht dämmen. Sondern der Aussteller war der Ansicht, ja, wenn er dann eine Party macht, dann ist die Halle ja komplett beleuchtet und hat einen sehr hochpreisigen Fotografen bestellt gehabt, der das Ganze ablichten sollte. Und der Fotograf hat irgendwann gesagt, es ist einfach zu dunkel, so kann er den Messestand nicht ablichten. Also ja, das entstammt natürlich noch einer Zeit, wo das Ganze auf 400er Kodak gebannt worden ist, aber war die Diskussion. Daraus resultiert
die Stufe nach der Fotoplatte, ja.
Bitte?
Die Stufe nach der Fotoplatte.
Ja, nach diesem Knallsilberblitz, genau.
Genau.
Aber tatsächlich, und seitdem steht bei uns genau deswegen auch drin, dass wir darauf hinweisen, dass Licht und Klima nur bedingt zur Verfügung steht und nicht im normalen Messebetrieb.
Wesentlich also bei einer Standparty. Nicht nur die Leute, die auf dem Stand das Ganze veranstalten, sondern auch die Leute, die die ganze Veranstaltung zu verantworten haben, also in der Rolle des Veranstalters sind, tun gut daran, Standpartys sauber zu organisieren. Sie müssen jetzt nicht persönlich die Häppchen reichen, aber sie müssen die genauen Spielregeln definieren. Was darf ich, was darf ich nicht? Und vor allem, wie lang darf ich das Ganze? Und entlang welcher Wege darf ich das Ganze?
Wie kommen die Leute raus? Wo geben sie die Garderoben ab? Welche Toiletten benutzen sie? Das sind so viele Sachen, die eigentlich zu regeln wären. Da kann ich, wie gesagt, jedem nur anraten, sich mit dem Thema etwas genauer zu beschäftigen.
Gut.
Ja, jetzt haben wir so einen, jetzt haben wir so einen richtigen Downer zum Schluss. Ne? Jetzt haben wir erstmal richtig zum Schluss. Ja, Party ist schön, aber das ist wie so die Eltern, die das erste Mal daheim eine Party genehmigen, aber sagen, aber du musst am nächsten Tag aufräumen.
Ja gut, das ist die Erfahrung, machen alle. Schlimm ist es dann, wenn diese Partys eskalieren.
Oh ja.
Wenn dann
da gab es sogar mal einen Kinofilm drüber. Gut.
mehrere.
Heute mal wieder eine Folge mit flankierenden Rechtsstellungen und Rechtsfragen. Aber gerade deswegen vielleicht und hoffentlich auch spannend. Wir hatten kürzlich ja erst wieder das Thema Bildrechte und Schutzrechte, was ja auch immer Bezug zu dem Thema hat. Die 10. Folge steht vor der Tür. Die nehmen wir jetzt bald auf.
Das fulminante Finale der ersten Staffel.
Und dann können wir schon ankündigen, für die Staffel 2 haben wir schon ganz spannende Ideen. Da werden wir ein bisschen das Format noch aufhübschen aufgrund der Rückmeldungen. Viele haben mir gesagt, Mensch, ich habe dir das schon mal gesagt, es ist halt schwierig, wenn man erstmal so im Metier drin ist. Man sagt immer so schön, im Galopp sollte man die Pferde nicht wechseln. Aber man kann ja schon mal ein bisschen spoilern, das Thema Gast in der Runde wird eine Rolle spielen. Also wir werden nicht mehr nur noch zu zweit reden, sondern wir werden Gäste in das Thema mit einbinden.
Und Leute holen, die mitreden können.
Richtig, wir gehen jetzt nicht, also wir bestellen nicht beim Pizzadienst und sagen, wo Sie schon da sind, nehmen Sie doch mal Platz, stellen Sie die Pizza in die Mitte.
Wobei das auch schön wäre.
Das wäre eigentlich cool, das wäre mal wirklich großartig. Manchmal hat man auch einen Pizztreffer und der sagt, ja, ich habe früher Messen gemacht, jetzt fahre ich Pizza aus, lukrative. Ja, aber mal gucken, wird spannend. Es bleiben Sie quasi am Ball, gibt spannende Neuigkeiten und wir wünschen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Fahrt, wobei ich mir verraten habe lassen, manche unserer Folgen, ich betone manche, so ehrlich sind dann die Feedbacks, manche sind so spannend, dass man die sogar nach der Fahrt auf dem Sofa weiterhört, wurde mir gesagt.
Das ist
insoweit
etwas, was wir gerne hören.
Ja, das freut uns. Also am Sofa, da gehen wir
das
dann auch
bald hin. Das geht unter wie Öl.
So, bevor wir jetzt kommen wir wieder so in die Plauderecke, genau. Wir wünschen jedenfalls alles Gute. Haben Sie schöne Veranstaltungen, genießen Sie die Zeit und wir wünschen bis bald.
Adieu.